Hallo und herzlich willkommen bei den Humus von nebenan, dem queeren Podcast aus München für Deutschland. Und normalerweise sage ich ja immer irgendwie sowas wie, das ist eine besonders schöne Folge oder ich freue mich besonders drauf. Dieses Mal ist es, glaube ich, eher ein bisschen ernst oder eigentlich ziemlich ernst, denn das Thema von dieser Folge wird sein, die Lebenssituation von queeren Menschen in Russland und natürlich auch in der Ukraine. Und wir werden natürlich auch über den Angriff auf die Ukraine durch Russland zu sprechen kommen. Mein Name ist Robert, mit bei mir sind der liebe Andi. Hallo Andi.
Servus.
Der Curtis.
Guten Abend.
Guten Abend. Und als Gast haben wir heute den Kamil dabei. Hallo Kamil.
Всем привет.
Schön, dass du da bist. Was hast du gesagt?
Привет.
Alles klar, genau. Da sind wir eigentlich schon total beim Thema. Nämlich, oder um dich vorzustellen, habe ich mir überlegt, ich erzähle einfach mal, wie ich dich kennengelernt habe. Und zwar war das im Mitte April. Da war im Sub, wo wir heute auch aufzeichnen, eine Benefizveranstaltung zugunsten, also eine Spendenveranstaltung zugunsten queerer Geflüchteter aus dem Ukraine-Krieg. Und da habe ich dich draußen angesprochen, also es war abends und ich stand draußen und habe dich angesprochen auf dein T-Shirt. Weil du hattest ein T-Shirt an, auf dem in regenbogenfarbenen, für mich kyrillischen Buchstaben, ich merke immer wieder, ich kenne mich da total wenig aus, etwas stand und dann habe ich dich gefragt, was da steht und du hast gesagt, ja, das ist Russisch und stand für, weißt du es noch?
Die offene Leute, die offene Welt generell. Übersetzt.
Und das heißt so viel wie geoutet sein, hast du, glaube ich, gesagt.
Zweite Bedeutung davon könnte eigentlich als geoutet bezeichnet werden.
Genau. Und da war ich erstmal etwas baff, weil ich bin jetzt hier in Deutschland auf einer Spendenveranstaltung für die Ukraine und spreche jetzt mit einem Russen. Und dann haben wir uns so ein bisschen unterhalten und wir haben, glaube ich, relativ schnell gesagt, ah, da machen wir doch mal eine Folge draus. Und das tun wir jetzt. Also nochmal vielen Dank. Jetzt hab ich ja vorhin schon angedeutet, du kommst aus Russland, du bist jetzt hier in Deutschland und so die erste Frage die naheliegende Frage ist, was ist so deine Story? So, wie kommst du aus? Wo kommst du her aus Russland? Warum bist du hier? Seit wann? Erzähl doch mal.
Die Geschichte ist ziemlich lang. Ich komme aus Russland tatsächlich, aus dem Uralgebirge. Das ist Zentralrussland, könnte man sagen. Aber an sich, das ist die Grenze von Europa, genau die Grenze, geografische Grenze. Und daher komme ich seit 2012, bin ich in München und eigentlich im September bin ich 10 Jahre hier. Ich freue mich, dass ich in einem freien Land leben darf, aber jedes Mal denke ich mir, oh Gott, wie geht es eigentlich den Leuten in meinem Heimatland? Und das ist eigentlich ganz die Geschichte, warum ich da bin. Weil ich konnte das nicht mehr ertragen. Nicht, dass ich irgendwie gefoltert dort bin oder irgendwelche tatsächlich eine Gefahr hatte, dass jemand mich tötet. Allerdings, diese Gefahr besteht jeden Tag, wenn man als schwul sich bezeichnet oder als egal welcher Teil von der LGBT-Community generell ist. Mhm. An sich denke ich mir jetzt gerade eigentlich, man muss nicht unbedingt ein Teil von der LGBT-Community sein, um dieses Gefahr zu haben in Russland. Also das ist generell in sich gefährlich. Genau. Und es gibt immer zwei Seiten von meiner Geschichte. Eine ist offizielle Seite. Ich komme nach Deutschland, um zu studieren. Das ist tatsächlich so. Ich studiere und ich bin fast fertig mit meinem Masterstudium. Allerdings zweite Seite ist natürlich meine private Sache, die ich niemandem erzähle, aus euch. Generell natürlich erzähle ich das auch, Freundschaften und so weiter, aber persönlich würde ich sagen, das ist immer eine geschlossene Geschichte.
Das heißt, du hast in deiner Heimat in Russland hast du Familie und so und die wissen davon alles nichts, sondern du bist einfach nur zum Studieren weggezogen.
Genau, das ist die offizielle Seite für mein privates Leben, quasi privates Leben für Russland. Natürlich gibt es Freunde, die das wissen, warum ich da bin, aber genau, das ist immer, man muss ein bisschen abwägen, wem was ich erzähle und sehr vorsichtig sein.
Und trotzdem bist du hier ja aber auch total engagiert, ne? Also du bist ja Mitglied bei Munich Kiew Queer. Ich habe es so geübt. Okay, bei Munich Kiew Queer. Wie kamst du da eigentlich hin?
Das ist auch eine lange Geschichte. Eigentlich, diese Kontaktgruppe existiert schon seit 10 Jahren, aber ich bin Mitglied dabei seit nur 4 Jahren.
Ja.
Und das ist genauso die Geschichte, wenn du sagst quasi, dass ich in dieser Gruppe schon, sagen wir mal, bin ein Mitglied und bin offen und dabei bin aktiv. Es hat ungefähr 6 Jahre gedauert, bis ich mich getraut habe, überhaupt mich vorzustellen und dahin zu gehen und sagen, hallo alle, ja, ich bin diese blaue, im Russischen gibt es ein Wort blau für schwul zu sein. Mhm. Und ja, diese ekelhafte Minderheit aus Russland sozusagen. Das alles spielt in meinem Kopf immer noch bis heute, dass es eigentlich nicht gut ist, was ich bin. Genau, und deswegen 2018, das war das Jahr, als ich bei Munich Queer war. Und dann habe ich eine tolle, schöne Geschichte erlebt. Ein Jahr hat es gedauert, bis ich verstanden habe, dass ich eigentlich schwul bin und ich schäme mich wahnsinnig dafür. Genau, und nach 2 Jahren, die Ukraine, die ich kennengelernt habe, sie haben gesagt, Kamil, wir erkennen dich nicht. Du laufst auf die Straße und sagst, dass du schwul bist und so. Wie kommt es? Was ist passiert in diesen 2 Jahren? Ich habe gesagt, naja, wir haben darüber ein bisschen mehr geredet und ich habe jetzt weniger Angst eigentlich, mich als schwul zu bezeichnen. Immerhin habe ich trotzdem Angst, im russischen Kontext darüber zu sprechen. Auf Deutsch gerne.
Das hattest du damals auch über das T-Shirt gesagt, als ich dich darauf angesprochen hatte, dass du hier im Sub würde ich das tragen, hast du, glaube ich, gesagt. Aber ich würde jetzt nicht allein da mitten in den Rewe gehen, weil du auch Sorge hättest, dass sich dann ein Russe als Russe erkennt und dann nochmal besonders pisst ist oder beleidigt ist.
In der Tat, ich habe Angst, ich habe bis heute noch Angst, irgendwelche Regenbogen-Symbolik auf mich zu haben und irgendwo hinzugehen, weil ich erwarte, dass jemand mich angreifen wird. Hier in München, im Zentrum, egal wo. Besonders habe ich Angst natürlich, wenn ich reise, irgendwo hin, zum Beispiel letztes Mal war ich in Kroatien und habe ich mir gedacht, dort trage ich gar nichts, lieber nicht, obwohl es auch wahrscheinlich ungefährlich ist. Aber in Russland, das ist nie eine Frage gewesen. In Russland darf ich das nicht tragen, kann man sich trauen, aber die Folgen muss man auch irgendwie im Kopf behalten. Man weiß es nie, ob man dann in der nächsten Minute, wo man irgendwo ein Regenbogenzeichen hat oder noch etwas, oder dieses Wort открытие, die offene, die geoutete. Allein die Regenbogenfarben sind schon ein, sagt man, rotes, wie heißt es?
Ein rotes Tuch.
Tuch für einen Buffel ist es. Es ist wahnsinnig. Egal, wer du bist, ob du ein Mädel bist oder ein Junge oder noch jemand, es ist schon, was die Leute provoziert.
Hast du Anfeindungen hier in Deutschland schon mal irgendwie erlebt, dass du tatsächlich, wenn du irgendwie mit den Symbolen unterwegs warst, dass dich jemand darauf angesprochen hat, negativ? Oder ist das einfach nur ein Gefühl, das dich begleitet? Oder ist wirklich schon mal irgendwas passiert, dass du darauf angesprochen wurdest?
Mich persönlich nicht. Allerdings, als vor 3 Jahren die Ukrainer da waren und ich habe sie natürlich begleitet, also Übersetzungen und so weiter, da hatte ein Junge eigentlich Lippenstift auf dem Mund, auf die Lippen. Genau, und dann habe ich mich erschrocken, weil ein irgendwelche Person hat auf Russisch gesagt, Schwuchtel, du. Ich war total schockiert. Ich war einfach, ich habe mir gedacht, mitten in München im Zentrum, in einem schwulen Glockenbachviertel, der Junge mit Lippenstift wird als Schwuchtel auf Russisch abgeschimpft. Ich weiß jetzt nicht, wer das war. Er ist weitergegangen, aber ich war einfach erschrocken. Der Junge war aber irgendwie fit. Ja, halt. Er kommt aus der Ukraine. Ich komme auch aus Russland, aus einem homophoben Land, aber irgendwie, das hat mich total erschrocken. Sogar in Russland, ja, in Russland hatte ich das, aber das ist Russland. Aber in München. In einem schwulen Gebiet.
Gut, also das muss ich sagen, das ist uns auch hin und wieder schon passiert, dass wenn du hier wirklich im Viertel auch irgendwie Hand in Hand unterwegs bist, es gibt manchmal so Ausreißer, die auch einen wahllos beleidigen, wo man sagt, sag mal, weißt du eigentlich nicht, wo du dich gerade befindest?
Ja, aber ich glaube, das
ist aber schon, ja klar, auf
Russisch
ist das im Moment noch.
Ja, vor allem, was du, glaube ich, beschreibst, Kamil, ist vor allem, du hast ja immer diese Erfahrung aus deinem homophoben Ort mit dabei, ne? Das heißt, du hast das ja internalisiert. Und da reicht wahrscheinlich ein ganz kleiner Trigger, ja, kann ich mir vorstellen.
Drinnen, also.
Das wäre auch meine Frage jetzt gewesen. Du hast ja gerade so ein bisschen angedeutet, allein einen Regenbogen zu tragen in Russland, das muss man schon sehr genau überlegen, weil es Konsequenzen gibt. Wie war das schon immer so oder ist es erst in den letzten Jahren so geworden, dass schwule oder lesbische Menschen oder auch Transmenschen so eine große Angst haben müssen, wenn sie symbolisch quasi auf ihre Orientierung aufmerksam machen? Also was droht denn da? Also es gibt ja immer diese Medien, wo man von Verhaftung hört oder irgendwie sowas. Aber was, durch was, also wo kommt, ich sag's mal, dieser Hass im weiten Teil dieser Bevölkerung, ist der wirklich da oder ist der nur indoktriniert worden mit der Zeit?
Ob das immer so war, das ist eine gute Frage, weil ich war klein, zum Beispiel Ende 90er, Anfang 2000er, wir hatten die Band Tattoo, ein lesbisches Paar, die geküsst hat. Ja, es war kontrovers und so weiter, aber immerhin ist es ein lesbisches Paar, die weltweit berühmt ist. Das ist die einzige Band aus Russland, die eigentlich weltberühmt geworden ist, also in den 90er, Anfang 2000er. Krass, also jeder kennt diese Band, diese Duo, lesbisches Tattoo. Genau, und ich würde sagen, da hatten wir tatsächlich nach den 90er bestimmt eine Art von Liberalisierung von generell, also die westliche Welt kam rein in Russland, nach Russland, und das war alles neu und die Leute haben sich progressiv bestimmt gefühlt. Ich war leider klein, kann ich wirklich nicht so beurteilen. Allerdings, ich kann schon merken, dass 2011, 12 fühlte, sagen wir mal so, ich war 16 Jahre alt, ich habe damals schon verstanden, ich soll einfach vorsichtig sein mit diesem Thema. Das war, sagen wir mal, 2005, 2006 und 2007. Genau, dann habe ich eigentlich verstanden, dass es in Außenwelt eigentlich ganz andere Geschichten gibt. Zum Beispiel europäische Länder, da könnte man tatsächlich sich mehr bewegen als LGBT-Mitglied. Genau, und dann 2012, 11 eigentlich, habe ich mich entschieden, eigentlich, die Geschichte ist einfach länger. 2008 war ich zum ersten Mal in London, also generell im Ausland.
Ja.
Und sofort London. Ich habe gesehen, einfach die Leute, die Männer, die zusammen in Hand geküsst haben, Soho, und da habe ich mir gedacht, oh Gott, es gibt Leben draußen. Mhm. Man kann tatsächlich wirklich laufen als schwul und wirklich mit Jungs unterwegs sein. Oder Mädel mit Mädels oder was weiß ich. Jeder kann sich so zeigen, wie man will. Und da, ich wollte nicht wirklich so irgendwie raus, schnell aus Russland. Aber ich habe verstanden, es ist nicht der Ort, wo ich mich eigentlich wohlfühle. Und 2012, eigentlich, das hat so lange gedauert, ein Jahr, bis ich nach Deutschland geschafft habe. Genau, und das war keine Fluchtgeschichte, das war eher eine offizielle Geschichte. Mhm. Ich habe eigentlich offiziell nach Deutschland gekommen. Und bezüglich deiner Frage, wie fühlt man sich? Ich würde sagen, bis 2012 wahrscheinlich hat man sich noch besser gefühlt. Weil 2013 kam dieses Gesetz. Mhm. Sagen wir mal ganz einfach gesagt, Schwulpropaganda, LGBT-Propaganda, so wie man eigentlich durchschnittlicher Mensch dieses Gesetz versteht. Weil generell dieses Gesetz sagt, es darf keine Propaganda für die Kinder sein. Aber das steht im Gesetz. Aber für die Leute bedeutet das eigentlich, du darfst überhaupt nicht Regenbogen haben, du darfst überhaupt nicht draußen sein, du darfst nicht sich zeigen, du solltest zu Hause sich verstecken, weil wer weiß, ob die Kinder dich sehen plötzlich.
Also das, was wir jetzt hier machen, einen schwulen Podcast aufzeichnen und das dann live stellen, wäre auch verboten,
das
vermutlich.
Das ist strafbar.
Das wäre strafbar.
Du machst Propaganda, ansonsten musst du 18 plus machen.
Gut, haben wir dran stehen, aber trotzdem ist...
Perfekt, dann eigentlich bist du gesichert.
Aber, ah, wunderbar.
Aber niemand weiß, ob du noch vielleicht irgendwelche extremistische Sachen erzählst. Das kommt auch dazu.
Und dieses Gesetz, was von Volksmund anders verstanden wird, wie es mutmaßlich vielleicht vom Gesetzgeber gedacht war, kann man dann davon ausgehen, dass der Gesetzgeber genau das erzeugen wollte, unter diesem Deckmantel, dass es vielleicht gar nicht so initialisiert war, also könnte es ja den Anschein haben.
Was steckt in den Köpfen von den Menschen, die die Gesetze machen, das wissen wir natürlich nicht, aber sie machen alles Mögliche, um irgendwie die Leute stumm zu machen, egal was. Es betrifft nicht nur LGBT-Community, es betrifft auch politische Wellen irgendwelchen Organisationen, es betrifft auch, was weiß ich, Nawalny, seine Organisation, ja. Alles, was gegen dieses Hauptsystem eigentlich ist, das ist eigentlich, alles ist nicht gut. Mhm. Und von Menschen ist es, also die Gesetze sind da, quasi sind eigentlich schlecht geschrieben und man kann sie so interpretieren, wie man will, sogar quasi, wie gesagt, wenn du draußen bist mit einem Regenbogen, eigentlich, du machst keine Propaganda, du trägst einfach ein Regenbogen-T-Shirt.
Ja.
Aber das kann man natürlich so,
man kann so das sagen, auslegen.
Das ist eine Fahne für LGBT-Community, aber nicht nur. Aber nichtsdestotrotz, wer weiß, ob die Kinder dich sehen.
Mhm.
Ja. Plötzlich werden sie alle schwul und lesben.
Wenn das funktionieren würde. Also,
wollte irgendwo Wanderer.
Regen bei Sonne.
Ja, gut. Die Szene blutet aus, wir müssen was tun. Zurück zum Ernst. Also ich habe ganz häufig den Eindruck, also den habe ich nur ich, den habe ich, das zitiere ich jetzt sozusagen aus vielen Quellen, die ich jetzt alle nicht benennen kann, aber dass dieses Zurückdrängen von so liberalen Werten, ja, wie beispielsweise auch Akzeptanz gegenüber der queeren Community, dass das ja auch eine Gegenreaktion ist gegen westliche Einflüsse, die natürlich schädlich sind für ein so, naja, nennen wir es mal autoritär geführtes Land, wie aus meiner Perspektive, die Russland auf jeden Fall aussieht. Also das hatte ich mir rausgeschrieben, der Patriarch der russisch-orthodoxen Kirche, Kyrill heißt die Person, ich habe das auch lernen müssen, das ist sozusagen das Äquivalent zum katholischen Papst, also wirklich eine wichtige Persönlichkeit, hat den Angriff auf die Ukraine mit den Worten verteidigt, dass das eine Verteidigung gegen die in Anführungsstrichen sogenannten Werte des Westens, also die Welt des übermäßigen Konsums und der schwulen Paraden sei. Ja, das heißt, dass diese Ablehnung von Schwulen und so weiter und oder von allem dem, was wir hier ganz toll finden als liberale Werte, das hat ja auch was, naja, man nennt das ja auch Othering, also was ich meine mit Othering? Sich selber aufwerten durchs Abwerten anderer. Und das kann unter Umständen einfach der westliche Lebensstil sein, mit genau dem, was wir hier alles haben wollen. Nämlich Händchen haltend als zwei Männer auf der Straße sein zu können. Und das ist, glaube ich, so, also würdest du mitgehen, wenn man sagt, das ist so ein Ding, das viel von Putin persönlich angeschoben wurde, um sich selber zu festigen politisch?
Nicht nur, natürlich.
Nicht nur.
Also, die Kirche hat auch eine Art Macht in Russland.
Okay.
Sie spielen alle zusammen mit. Also diejenigen, die Macht haben, sie können theoretisch mit Gesetzen generell die Leute stumm machen. Und das ist eigentlich, was sie wollen. Also die Menschen sollen bleiben irgendwo. Sie sollen passiv sein. Sie müssen ihre Steuern zahlen. Und sie können machen, was sie wollen.
Hauptsache, sie nennen den Krieg nicht Krieg.
Krieg werden sie wahrscheinlich noch länger das nicht nennen, aber genauso das eigentlich, was Kyrill sagt, ja, wegen diesen Werten und so weiter. Ich denke mir, genau eigentlich München Give Queer war ein Teil von diesen Prides und so. Eigentlich Mithilfe, mit diesen Kooperationen zusammen mit München Give Queer haben die Prides wieder ins Leben gekommen, sagt man so, ins Leben gekommen.
Ins Leben gerufen, ja.
Gerufen, genau, und eigentlich sehr, sehr stark geworden und letzter Pride war 8000 Leute auf Kiew.
In Kiew.
Ja. Und das war hervorragend. Ich war dabei, das war 2019, vor Corona-Zeit. Es war einfach Wahnsinn. Mhm. Also wie viele Leute, also wenn man überlegt, 2012 oder 2013, also der erste Pride, der jetzt gerade in der Reihe war, das war kaum 150 Leute.
Mhm.
Wenn du auch so den Vergleich ziehst zwischen dem, was wir als CSD in München feiern und wo du in Kiew dabei warst, wie würdest du das beschreiben oder wie sieht ein Pride in Kiew aus?
Ich würde sogar nicht vergleichen, weil tatsächlich obwohl in München es Politparade genannt wird, sehe ich das nicht wirklich als eine Politparade. Und das ist schön, dass die Leute müssen nicht wirklich schreien und sagen, wir brauchen die Rechte. Man hat schon viele Rechte und das ist schön. Man kann ein bisschen feiern und nicht nur halt, es gibt natürlich, das ist eine Politparade. Tatsächlich, es gibt viele, Mottos und Wörter auf die Plakaten, wo steht, wir brauchen das, wir müssen das erreichen und so weiter. Es ist schon eine Politparade. Aber man kann es feiern. Im Vergleich dazu, als ich in Kiew war, es war tatsächlich eine politische Politparade für mich, weil nämlich es gibt viel Militäransatz, die schützt diese Kolonne sozusagen. Es gibt viele Gegner, die tatsächlich schreien und eigentlich es gibt ab und zu schon Gewalt gegenüber, innerhalb des, obwohl es Polizisten gibt und viele...
Also von Gegendemonstranten gegen die Protestierenden.
Richtig, genau. Mhm. Und die Leute, wie sie sich eigentlich verhalten, sie schreien und sagen quasi, wir brauchen erstmal Verständnis, wir brauchen Akzeptanz, wir brauchen also unsere Rechte. Und das sah so aus, als ob tatsächlich die Leute erstmal kämpfen dafür müssen. Mhm. Um das Feiern ging es wirklich nicht. Und das war sehr einerseits beängstigend, weil man war fast wie auf einem, also ich würde es jetzt gerade in dieser Situation nicht sagen wie ein Krieg, aber das war eine Art Krieg, weil es war tatsächlich Freiheit gegen diese, was man nennt, Werte von.
Es war ein Kampf sozusagen.
Es war auf jeden Fall ein Kampf. Und das war, ich kriege immer Gänsehaut. Es ist wahnsinnig, was dort passiert.
Ich würde noch mal kurz nachhaken, weil mich interessiert, wie war das so von der Vorbereitung? Du bist ja dann sicher nicht irgendwie schon im Regenbogen-Outfit dann zur Parade hin. Oder da muss man ja wahrscheinlich auf dem Weg auch eher auf sich aufpassen und dann sich erst vielleicht auf der Parade irgendwie ausstaffieren und wirklich ein Zeichen setzen und auch von der Parade wieder weg. Kannst du uns dazu noch so ein paar Worte sagen, wie das aussieht?
In der Tat, man soll es erleben. Deswegen wir sagen eine Art Werben und sagen immer, kommt mit uns nach Kiew. Es ist gefährlich zwar, aber es lohnt sich, ein bisschen das Gefühl zu bekommen, wie das geht in anderen Ländern. Und es ist sehr geschützt. Also eigentlich, es gibt wenig Gefahr oder kaum Gefahr. Also es besteht Gefahr, aber nichtsdestotrotz, es gibt 7000 Teilnehmer, 8000 Polizeieinsatz. Mhm. Also jede Person kriegt einen Polizist, was Schönes ist. Mhm. Ja, genau. Und natürlich, zu der Parade kommst du im Grauen, also total, also ganz normal quasi, was bedeutet alles normal? Ja. T-Shirt und so weiter, unauffällig. Wenn du auf dem Gebiet, sagen wir mal, erstmal, du musst diese eigentlich... sie werden abchecken, alles, was du in den Taschen hast, alles, was du in dem Rucksack hast. Also man darf nicht bestimmte Sachen nicht mitbringen zu der Parade. Genau, und ich wollte weinen schon an dieser Stelle, weil es sah tatsächlich für mich sehr beängstigend. Ich habe mir gedacht, oh Gott, es sieht wie Krieg aus. So viel Militäransatz habe ich noch nie gesehen. Und dann bin ich reingegangen und ich habe mich gesagt, oh Gott, und dann schreien rechts und links, ihr geht alle zur Hölle, ihr seid Sodomiten, ihr werdet sterben. Und dann habe ich mir gedacht, das ist alles auf einem Platz, so viel. Genau, und da darfst du eigentlich sich umkleiden. Und dann kannst du Regenbogenfähnchen, alles eigentlich da. Die Parade ist zu Ende. Was macht man? Es wird empfohlen, und natürlich alle machen das, das muss man erleben, weil es gibt nur einen Ausgang, oder es gibt zwei, glaube ich, Ausgänge, aber einen Ausgang zu der U-Bahn. Das ist gesperrt nur für uns. Und da innerhalb 5 Minuten, als man runtergeht, alle wischen alles ab, T-Shirts raus, alles ist, und dann innerhalb 2-3 Minuten sieht man, wie alles regenbogenerisch war und plötzlich alles grau wird. Alles wird versteckt, die bunte Haare unter die Kappe. Innerhalb von, schon wieder kriege ich diese Gänsehaut, man geht runter, wartet ungefähr 4 volle Züge und dann kommt speziell für uns ein Zug, wo wir alle einsteigen und dann werden wir dahin rausgeschickt, wohin wir eigentlich nicht wissen. Auch das müssen nicht wissen die Gegner, die eigentlich genau auf den Moment warten und überall in Kiew sind, um uns zu fangen irgendwo. Deswegen, man darf nicht nur eigentlich aussehen, regenbogenerisch oder wie man das alles nennt. Man soll nicht darüber sprechen, weil wenn sie hören, sie provozieren und sagen, ey, Schwuchtel, und sie merken, wer reagiert drauf. Und dann checken sie und gehen dahin. Mhm. Und deswegen ist es gefährlich, weil sie machen ein Safari danach, um die Leute zu jagen, um danach sie zu erklären, wie man eigentlich leben sollte. Und das ist in der Ukraine. Wie die Situation in Russland ist, kann ich mir kaum vorstellen, weil die Polizisten dort nicht mitspielen.
Ich wollte gerade sagen, bleiben wir mal kurz in der Ukraine. Also das, was du beschreibst, ist ja, naja, das, also, Hat jemand ein Wort für mich?
Schwierig.
Also beklemmend, bizarre. Ja. Also beklemmend, da kriegt man, wie du sagst, Gänsehaut. Und trotzdem hast du da 8000 Polizisten, weil, so habe ich es verstanden, die Regierung der Ukraine gesagt hat, diese Menschen haben hier das Recht, das zu tun, und das setzen wir ihnen durch. Ja, dass es da so viele Gegendemonstranten gibt, das ist natürlich tragisch, und wir wünschen, und das wird auch gerne irgendwie so ein bisschen weggedrückt, glaube ich, jetzt vor allem auch von vielen Europäern, die sagen, die Ukraine wird angegriffen. Auch da gibt es Arschlöcher, ja, Überraschungen gibt es überall. Aber das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den man nicht unerwähnt lassen darf. Die Regierung setzt das durch mit, wie du es gerade beschrieben hast, sehr viel Organisation und sehr viel Aufwand. Und das ist viel wert, glaube ich.
Absolut. Und ich würde das bestätigen, weil nämlich in der Ukraine gibt es tatsächlich die Rechte für die Leute.
Ja. Du hast es ja gerade beschrieben, da waren viele Gegendemonstranten. Die müssen jetzt nicht die Bevölkerung repräsentieren mit ihrer Meinung. Sondern es reicht ja, wenn aus dem ganzen Land genügend Arschlöcher dahin gehen. Wie ist denn das seitens der Bevölkerung von der Haltung gegenüber Homosexuellen? Also
meinst du die Durchschnittliche?
Die durchschnittliche Bevölkerung, genau. Also ich hatte ein bisschen gegoogelt und hatte gefunden, dass 2018 Melovin hieß dieser Künstler wohl, war wohl beim Eurovision Song Contest, der übrigens gerade jetzt läuft, während wir hier aufzeichnen, der hat sich als bisexuell geoutet. Hast du davon mitbekommen?
Ich habe davon mitbekommen, allerdings ich höre seine Musik nicht ja. So willig, ich bin kein Fan, aber natürlich habe ich das mitbekommen. Es war sehr mutig von ihm.
Aber die Reaktion war, habe ich gelesen, gar nicht zwingend negativ, sondern okay.
Also genauso diese Geschichte kann ich nicht wirklich so jetzt gerade erzählen, aber ich würde sagen, wie die Atmosphäre eigentlich in der Gesellschaft ist. Das kann ich schon merken, dass eigentlich die Leute sind viel relaxer oder entspannter sind in der Ukraine gegenüber der LGBT-Community. Und das hat nicht nur aber ich würde sagen, die Politparade, diese Kyiv Pride, hat sehr viel geschafft dazu, dass die Leute irgendwie Verständnis bekommen. Sie haben auch große Kampagnen gemacht mit Künstlern, mit Sängern. Melovin, weiß ich nicht, ob er dabei war, aber es gab auch andere Künstler, Sänger aus der Ukraine, die dafür etwas gesagt haben. Sie haben beigetragen. In Kiew, in der U-Bahn, gab es diese Plakaten mit diesen Künstlern, wo sie auch gesagt haben, das ist in Ordnung, das ist normal. Und ich kann mir das zum Beispiel noch nicht vorstellen, aber in der Ukraine, in Kiew zumindest, war das überall. Ja, ich war gleich in diesem Jahr in Odessa, und da habe ich diese Plakaten auch gesehen, wo es etwas über die LGBT-Community war. Da habe ich gesehen, auf einer Plakate sehr viel irgendwelchen Schmutz oder
Scheiße. Graffiti oder?
Nee, ich glaube, sie haben mit Farben das einfach, genau, es sah, wie als ob es die Vogelscheiße aussah, genau, richtig. Und da sind die, würde ich sagen, das gibt's. Also natürlich, genau. Und es gibt Leute, die aktiv sind und wollen irgendwie zeigen, dass wir sind dagegen und so weiter. Allerdings, ich denke mir, und wenn ich vergleiche, in der Ukraine fühlte ich mich wohler aus irgendwelchen Grund als in Russland. Da spielen unterschiedliche Gründe natürlich dafür. Aber ich würde sagen, die Situation in der Ukraine ist irgendwie freier und liberaler.
Könnte man sagen, also das klingt jetzt so, und ja, ich baue da jetzt Wunschdenken rein, glaube ich, aber könnte man sagen, dass in der Ukraine quasi gerade dieser so ein Aushandlungsprozess zwischen innerhalb der Gesellschaft stattgefunden hat oder so ein Änderungsprozess? Und würdest du sagen, also wenn jetzt dieser Angriffskrieg nicht gewesen wäre, der wahrscheinlich eine Zäsur darstellt, weil gesellschaftliche Entwicklung steht jetzt erstmal, im besten Fall, hättest du dir vorstellen können, dass das Thema in den nächsten 5 oder 10 Jahren sehr entspannt gewesen wäre, schwul zu sein in der Ukraine, vielleicht vergleichbar mit in Deutschland?
Absolut. Es wäre eigentlich die Ukraine innerhalb letzten Jahren, oder zumindest habe ich so ein Gefühl bekommen, dass es fängt an so zu blühen. Natürlich müssen wir jetzt immer, ich habe im Hinterkopf immer diese Bilder aus der Ukraine, die jetzt gerade mit Krieg passieren, und ich denke, ich kann darüber nicht wirklich sprechen. Es hat tatsächlich so ein, es war in der Luft, ich war zum ersten Mal in Kiew und ich habe verstanden, wow, das ist Kiew, das ist die Liberalisierung, das sind die Rechte, also man kann tatsächlich das versuchen. Ich war auf den Maidan auch. Mhm. Und da habe ich gesehen, das, was alle sie im 2012 geschafft haben, eigentlich die Regierung abzuschaffen. Natürlich, das ist auch alles, muss man auch aus unterschiedlichen Winkeln anschauen, das ist politische Bewegung. Aber immerhin, ich habe mir gedacht, ich fühle das in der Luft. Wahrscheinlich in den nächsten Jahren, also ich habe eigentlich vor, ich habe vorgehabt, dass ich eigentlich nach Kiew jedes Jahr fahre. Und eigentlich immer. Und München, Kiew, apropos, ist jedes Jahr dabei. Es gibt eine Kolonne aus München, also eine Gruppe, die immer mitläuft. Es gibt auch von der Regierung eine Person, immer eine, zumindest Stellvertreter. Und es wird immer unterstützt und es immer gibt jemand aus der Ausland, nicht nur München, sondern auch aus England und so weiter. Und laufen die, nicht Botschafter, sondern die Konsule und so weiter. Also es sind immer Leute dabei. Und deswegen, es war eine Grund, warum es auch doppelt geschützt sein sollte. Mhm. Weil nämlich die auch die ausländische Leute gab es.
Also ausländische PolitikerInnen oder Prominente. Richtig. Und die dann sozusagen mit dabei waren, was nochmal motiviert, das besonders gut zu schützen.
Richtig, das habe ich auch gehört als ein Grund, warum es noch quasi noch im Hinterkopf auch bei den Polizei sein sollte.
Obwohl wir dürfen auf keinen Fall vergessen, über Munich Kiew Queer auch noch ein bisschen zu sprechen. Eine Sache, als du diesen ersten CSD beschrieben hast, da habe ich die Geschichte gehört, dass, ich weiß es nicht mehr, krieg's nicht mehr 100% zusammen, aber ich glaube, es war der erste Kiewer CSD, dass dort wohl auch Polizisten verletzt worden sind durch eben Schläger von außen und dass tatsächlich von Munich Kiew Queer Geld gesammelt wurde, um diesen Polizisten die Behandlung zu finanzieren. Also, das war wahrscheinlich vor der Zeit, wo du dabei warst, wenn ich dein Gesicht so sehe, aber meines Wissens war das auch eine Aktion von Munich Kiew Queer. Kannst du noch mal ein bisschen beschreiben, was eigentlich so Munich Kiew Queer macht? Also, für was gibt es diese Gruppe?
Das ist eigentlich eine gute Geschichte, die du jetzt gerade angesprochen hast. Also ich lerne immer etwas Neues über die Gruppe, weil die Gruppe macht so viel. Und man kann sogar heute nicht wirklich alles so begreifen, was alles gemacht wird. Weil es gibt zwar nicht so viele aktive Leute, die tatsächlich jeden Tag etwas machen, weil es alles ehrenamtlich ist. Mhm. Also die Leute, die eigentlich dabei sind, die sind erstmal, also das ist erstmal kein Verein noch, das ist eine Kontaktgruppe. Die Leute kommen und gehen, die Leute kommen, machen irgendwelche Veranstaltungen und dann wieder gehen. Aber immerhin, das ist ein Raum dafür, dass man irgendwie eine Art von Kooperation macht zwischen Kiew und München. Und seit 2012 gab es so viele Projekte, die ich wirklich nicht wirklich auflisten werde. Mhm. Genau, alles, was ich miterlebt habe, das war meine erste Begegnung mit München Queer, wo ich mich gesagt habe, ich will etwas machen. Und dann hat mir man gesagt, also das war Konrad und Stas und alle anderen Mitglieder, sie haben gesagt, gerne, es gibt ein freiwilliges Workshop für die Aktivistinnen aus der Ukraine. Und da braucht man zum Beispiel Sprachvermittler. Und da war ich gleich da, weil ich gesagt habe, okay, ich mache es. Und da konnte man übersetzen, alle möglichen Treffen, nicht nur halt offizielle Treffen im Sinne von, dass man halt irgendwo auf die Bühne aufgetreten, aber kleine Workshops und so weiter, das musste man übersetzen. Ich war ein Übersetzer. Das kann jeder, der Deutsch und Russisch kann oder diejenige, die Deutsch und Ukrainisch kann. Das wird alles eigentlich da. Und das war der erste Projekt, wo ich beschäftigt war. Und dann gab es tausende andere Ausstellungen, wo die Leute eigentlich kommuniziert haben, wo wir einen Raum mieten und so weiter. Das sind die kleinen Projekte, um die Ukraine präsent hier zu machen. Und nicht nur halt Ukraine, sondern LGBT-Ukraine. Mhm. Genau. Und jedes CSD kommt eine Gruppe aus der Ukraine. Genau, das ist auch eine große, sagen wir mal, Beschäftigung, womit wir uns im Juni, Juli beschäftigen, weil man muss auch suchen, wer kommt, wer kann, wer will etwas machen, welche Idee, welches Konzept wollen wir entwickeln, was wollen wir zeigen bei CSD und so weiter. Das ist nur Kleinigkeiten, aber das ist alles, was man macht, und es gibt noch viel mehr.
Weißt du, ob dieses Jahr Menschen von aus Kiew nach München kommen?
Genau, vor einer halben Stunde haben wir das schon kurz erwähnt, obwohl ich nicht bis zu Ende war. Also
kurz vor der Aufnahme warst du in einem Meeting online mit den anderen, ja?
Wir treffen uns mittlerweile jede Woche schon, wegen der Situation natürlich, weil früher war das einmal pro Monat, und dann haben wir alles besprochen am dritten Dienstag um 19.30 Uhr im Sub waren wir immer da. Dann in der Corona-Zeit alles im Zoom. Jetzt treffen wir uns eigentlich zweimal, einmal pro Woche. Wirklich, es ist so viel, sodass man denkt, quasi, sollen wir uns zum dritten Mal in der Woche treffen, weil es gibt noch so viel zu besprechen. Und da haben wir schon angesprochen, weil es gibt auch Thema für das CSD. Es gibt auch, wir haben uns angemeldet natürlich. Es gibt viele Ukrainerinnen hier schon, alle Aktivisten, nicht alle, sondern eine große Menge von Aktivisten schon da. Aber die Leute, die jetzt gerade noch dort sind, ob sie noch, das ist die Frage, ob sie noch jetzt gerade in der Lage sind, eigentlich zu kommen. Genau. Viel geplant. Wir haben auch uns überlegt, ob es nicht eigentlich Frauen so quasi Kolonne sein sollte.
Weil Männer nicht rauskommen.
Weil Männer nicht rauskommen. Und wir haben tatsächlich wahrscheinlich 95% Frauen, die geflüchtet sind, in der Flucht sind. Und ja, natürlich müssen wir ja auch nicht ausschließen, dass es gibt auch ein paar Jungs aus unterschiedlichen Gründen, die auch durften raus.
Also du hast gerade schon so beschrieben, der Krieg hat jetzt natürlich eure Arbeit massiv verändert. Was macht denn ihr sonst noch? Oder inwieweit hat sich das jetzt noch auf eure Arbeit ausgewirkt? Gerade mit Blick auf Flüchtlingshilfe für queere Geflüchtete. Kannst du da was erzählen?
Wahnsinnig einfach. Also München Kiew queer vor dem Krieg und München Kiew queer nach dem Krieg, obwohl es nur 2 Monate ist. Aber ja, das ist jetzt, ich atme aus, weil tatsächlich erstmal niemand hat es geglaubt, dass es irgendwelche tatsächlich so eine große, massive Angriff wird. Ich habe auch gesagt persönlich, viele haben gesagt, naja, niemand macht das. Aber 24. Februar, das ist wie Messer ins Herz, und dann haben wir einfach in einem Moment verstanden, es muss etwas viel mehr gemacht werden. Also, wie gesagt, davor künstlerische Kooperationen, irgendwelche Austausch, Workshops für Aktivisten. Wir konnten entwickeln die Gesellschaft, also die Community dort. Wir konnten nicht nur entwickeln, sondern helfen dabei. Also irgendwie mit dem Ratschlag oder mit irgendwelcher Unterstützung von unserer Seite. Wir können austauschen. Also Ukraine halfen uns bei anderen Sachen, die wir vielleicht hier nicht wirklich daran gedacht haben. Und am 24. Februar war es schon klar, es geht nicht wirklich um die tatsächlich LGBT-Rechte oder etwas. Es ging ums Leben. Mhm. Weil wir verstanden haben, es gibt tatsächlich Gefahr, ob man unter der Bombe ist, und wie können wir helfen, damit sie überleben. Es war erstmal Chaos und Schock, klar, bei jedem. Weil wir kennen persönlich die Leute. Wir haben uns 10 Jahre gesehen, also die anderen. Ich habe 4 Jahre eigentlich so eine Freundschaft mit Menschen, mit Leuten aus den unterschiedlichen Städten entwickelt. Und jetzt auf einmal ist es einfach ruiniert. Und jetzt müssen wir überlegen, wie wir eigentlich die Menschen helfen. Und die erste Woche war irgendwie auch unklar. Klar, wir müssen helfen. Aber wie? Weil die Leute haben auch gedacht, ja, es wird gebombt. Wir bleiben. Es wird kurz. Und alles wird gut in ein paar Wochen sein. Und wir haben auch gedacht, es sieht nicht wirklich so aus wahrscheinlich, weil wie? Es ist jetzt gerade unklar. Aber die Leute waren zuerst, erste 2 Wochen vielleicht noch, sagen wir mal, sie haben gehofft, dass es alles gut sein wird. Und da haben wir, glaube ich, in der ersten 2 Wochen nur ein erstes Paar von Lesben, die eigentlich gesagt hat, wir werden nicht hier nicht bleiben. Es wird einfach unmöglich. Es ist einfach, die Bomben wurden geschossen und dann, wie sollen wir damit leben? Und dann dritte, vierte Woche haben wir verstanden, dass es mehrere Leute sagen, dass wahrscheinlich es wird länger dauern. Aber ab 24. Februar natürlich haben wir uns entschieden, dass wir jede Woche uns treffen. Dann haben wir zweimal pro Woche getroffen. Wir haben einfach brainstormt, was wir machen sollen, was wir machen können. Wir haben auch nicht verstanden, was wir machen können, weil wie sollen wir helfen? Mhm. Natürlich, Konrad Breyer, das ist unser alles, sozusagen. Ja, er hat sofort das Video gedreht, also ein Statement auf Instagram gepostet, die sofort viral geworden ist. Plötzlich innerhalb ein paar Tagen, die Leute waren aufmerksam auf uns, weil erstmal, ich habe so ein Gefühl gehabt, dass ja, nicht viele kennen über die Ukraine so viel und sie haben versucht, über irgendwelche Informationen zu kriegen. Und da, zum Glück, gab es München Give Queer, die eigentlich schon 10 Jahre diese Kontakte gepflegt. Und wir konnten jede aktive Person aus der Ukraine und deswegen wir konnten eigentlich gezielt verstehen, wie wir helfen können. Also klar, wie gesagt, ich habe gesagt Schock, wir wussten nicht, was wir machen können, aber dann gab es schon Kooperation, wir konnten die Leute. Mhm. Und da haben wir alles besprochen, wir waren in der Kommunikation, Spendegelder auf jeden Fall zuerst, weil man musste eigentlich sich verstecken von den Bomben erstmal in den, wie nennt man das bei euch?
Bunker.
Ja, Bunker, genau. Und da verstand man, dass es kein Essen gibt, also plötzlich gibt es kein Geld, keine Bank funktioniert, nichts. Und man braucht einfach sogar vielleicht nicht Geld, sondern Unterstützung. Wo kriegen wir erstmal Essen und so weiter? Ja, es gab schon Wege und so weiter. Und dann konnte man schon diese Logistik auch verstehen. Also allein die Ukraine, sie sind sehr, sehr, natürlich, selbstständig. Und sie wussten, was sie machen können. Aber wir wollten auch helfen. Mhm. Genau. Und dann haben wir innerhalb dieser 2 Monaten eigentlich so viel entwickelt. Wir haben jetzt Team für Unterkünfte. Wir haben jetzt Team für generelle Hilfe. Wir haben auch Team für die bürokratischen Sachen.
In Deutschland dann? Also für Geflüchtete in Deutschland oder in der Ukraine?
Beides.
Okay.
Beides, weil nämlich, es gibt jetzt gerade, habe ich auch in diesem Meeting gesprochen, also gehört, ich habe zu einem unserer Mitglied gesagt, Vadim, du musst nicht jetzt kümmern, was die Alexandra macht in der Ukraine für die Ukraine, weil es gibt viel für dich zu tun, was hier in München allein und Bayern oder Deutschland, innerhalb Deutschland passiert, weil alles, was noch in der Ukraine gemacht wird, man kann wirklich das nicht greifen. Das sind die 40 Millionen Menschen und die LGBT-Community ist auch wie viel? 5%, 10%. Und dann die aktive Leute natürlich sind auf die Oberfläche, man kennt sie, man kommuniziert mit denen, aber es gibt auch andere, die quasi im Not sind und sie haben alles verloren und sie haben nicht wirklich die Connections mit Leuten, wo sie Hilfe kriegen können. Genau, und ja, jetzt brauchen wir dringend Unterstützung, einfach Leute, weil nämlich davor gab es einfach lockere ehrenamtliche Arbeit, hier Aufstellung, dort Workshop und so weiter. Jetzt verstehen wir einfach, dass wir einfach nicht Menschen haben um uns herum, um zu helfen. Mhm.
Ich erinnere mich auf der Wahl der Maikönigin, das ist ein Fest, das hier in der Hansackstraße stattfindet, war vor ein paar Wochen, war Munich Keef Queer auch auf der Bühne und hat aufgerufen zu unterstützen, vor allem mit Wohnmöglichkeiten für queere Geflüchtete, weil es, du hast es ja gerade beschrieben, wie so der CSD abläuft in Kiew, jetzt nicht die beste Idee ist oder die schönste Sache ist, als queere Person dann in einer Unterkunft unterzukommen, wo man mit 20 anderen Leuten in einem Zimmer ist. Also Wohnungen sind offenbar ganz wichtig. Gibt es noch was, wie man unterstützen kann? Hier als jemand, der in München wohnt und sagt, ich will was tun.
Ja, zuerst kann man erstmal kommen zu unserem Treffen, Meeting,
okay,
wo man ein Gefühl bekommen kann, was man selber eigentlich anbieten kann. Mhm. Weil nämlich, wir haben nicht sofort eine Stelle, wo man sagt quasi, oh, da kannst du wirklich helfen. Mhm. Weil jeder, der zu uns kommt, soll selber für sich verstehen und aussuchen, was er machen kann. Weil nämlich eine Wohnung anzubieten, ist klar und selbstverständlich. Also wir haben tatsächlich einige Wohnungen gefunden, also schon eine Menge. Genau damit kann man helfen und das ist schon viel. Allerdings, das ist natürlich nur halt Unterkunft anbieten und klar, das ist jetzt gerade jemand mit mir lebt. Aber dann der Rest, diese bürokratische Sache, natürlich helfen wir schon mit. Aber wenn die Familie oder Gastfamilie auch mitspielt und irgendwie auch mithilft, das ist schon eine riesige Hilfe für uns, weil nämlich wir können nicht auf einmal so diese 30, 40, 50, 60 oder 70 Leute beraten, die auf einmal uns kommen und sagen quasi, wie kann ich das kriegen und wie kann ich dieses Papier, was habe ich bekommen? Weil sie sprechen auch erstmal nicht wirklich Englisch, über Deutsch reden wir nicht. Und deswegen, man braucht überall Unterstützung. Ja, es gibt diese zum Beispiel kleine so Informationsblätter auf Ukrainisch oder Russisch und so. Aber das ist erstmal ja halt nur beschreibende Sachen, ja. Weil da gibt's weiter, das ist nur Eisberg, ja. Das ist nur halt die Oberfläche und unten gibt's viel mehr Kram, was man alles bürokratisch noch schaffen könnte. Natürlich ist es besser, wenn jemand helfen will und Russisch kann. Deswegen, wenn jemand in der Umgebung kennt, jemanden, der Russisch kann und bestimmt wahrscheinlich LGBT-friendly ist und so, dann könnte man schon hinweisen, ah, da gibt's in München Queer, willst du vielleicht etwas machen und dann einfach Bescheid geben. Das wäre schon eine Art von Hilfe für uns, dass wir bekommen die Leute, die beide Sprachen sprechen. Weil nämlich nicht jedem ist es bewusst, dass eigentlich, vielleicht kann man selber nicht helfen, aber vielleicht deine Umgebung kann helfen. Weil nämlich bei uns ist es das manchmal das Problem, dass mit Spenden kann man helfen, das ist super und wir brauchen dringend Spenden, weil nämlich spendet jetzt Menschen weniger und weniger, weil denken, ja, wahrscheinlich kriegt es vorbei, also es gibt keine Flüchtlinge mehr, aber trotz, also umgekehrt, sie kommen noch mehr. Und in der Ukraine läuft eigentlich das Geld, die Leute, wenn sie zum Beispiel Puffer hatten, Geld, dann ist es ja auch zu Ende nach 2 Monaten. Und dann haben sie tatsächlich kein Geld zum Essen. Aber okay, gut. Erstmal zu uns kommen und dann kann man schon etwas für sich selber aussuchen. Weil konkrete Aufgaben, das sind tatsächlich Sprachvermitteln, Übersetzung, Wohnunterkünfte, Logistik generell. Aber Logistik funktioniert nicht ohne die Sprache. Deswegen, das ist manchmal auch ein kleines, das ist nicht Problem, das ist nur halt Challenge für uns, um zu verstehen, was kann auch eine deutschsprachige Person machen ohne Sprachkenntnisse.
Kennengelernt habe ich dich ja auf dieser Spendenveranstaltung hier im SUB. Eben habe ich erfahren, dass an diesem Abend 900 Euro zusammengekommen sind. Das ist ein Haufen Geld. Aber in der Bekanntmachung, wo das steht, steht aber auch drin, das hilft halt für 2, 3 Leute für ein paar Tage. Das heißt, obwohl das auf der einen Seite ein Haufen Geld ist, damit ist nicht getan, sondern das bringt ein paar Leute um ein paar Tage, will sagen, Spenden ist wichtig. Also ein ernst gemeinter Aufruf an uns alle, die das hier hören, die vielen tausend Zuhörer.
Nee, aber das ist tatsächlich wahr. Ja, weil ich habe ich mir auch nicht vorgestellt, wie viel kostet allein für eine Ukraine aus der Ukraine zu fliehen, weil nämlich man denkt, ja, also die Züge sind kostenlos, das ist kostenlos, das, aber innerhalb der Ukraine, die ist riesig, das ist das größte Land Europas. Wenn man zum Beispiel aus dem Osten nach Westen von der Ukraine, das ist fast eigentlich die Hälfte von Europa eigentlich, und da ist nichts kostenlos und das kostet allein der Bus haben die Preise erhöht, weil nämlich es ist zu viel Bedarf. Und dann, es kostet, also früher zum Beispiel 50 Euro hat es gekostet, zum Beispiel irgendwelcher Transport in der Ukraine. Jetzt kostet das 150. Und das Gehalt in der Ukraine durchschnittlich ist 150, 200 Euro. Und jetzt plötzlich Krieg kommt. Und dann, woher soll das Geld kommen? Genau. Deswegen, ich konnte mir das nicht vorstellen, aber allein 500 Euro zum Beispiel ist für eine Familie, um zu fliehen erstmal. So. Ich meine jetzt gerade nicht jetzt gerade jetzt, aber generell, wenn man sich vorstellt, allein eine Übernachtung in Polen zu schaffen zum Beispiel, weil man kann nicht durch die Ukraine nach Deutschland zum Beispiel fahren. Und dann irgendwo kommen die Kosten, und wenn man zum Beispiel 100 Euro noch bleibt, das ist auch gut, dann kann man weiterhelfen. Weil die Ukraine sind schon vernetzt zwischeneinander und man kann weiter überweisen, zum Beispiel das Geld quasi. Ich meine, das alles funktioniert und wenn ich auch mein Geld gespendet habe, ich habe mir gedacht, das ist nie ausreichend. Ich weiß, ich habe gezielt jemandem geholfen, weil ich sie kenne, aber es gibt auch hunderte, tausende andere, die quasi überhaupt keinen Zugang haben. Und eine der jetzt Ukrainerin, die geflohen ist, die lebt hier in München und hilft Hunderte in der Ukraine. Genau. Also, und sie ist eine Art von Logistik mit uns und generell. Uff, und sie arbeitet 24 Stunden, glaube ich, pro Tag. Also, es ist einfach, es ist nie zu Ende. Eine 100 WhatsApp-Nachrichten pro Stunde oder so.
Was mich noch interessieren würde, es heißt immer, man sucht Wohnungen, man sucht Unterkünfte. Ich glaube, vielen, die überlegen zwar, vielleicht habe ich irgendwie ein Zimmer, eine Couch oder was auch immer frei. Wie sieht sowas denn aus? Wie läuft das denn ab? Das ist ja übergangsweise, bis diejenigen dann eine eigene Wohnung finden, nehme ich an. Kannst du uns da so ein paar Sachen erzählen, dass sich dann vielleicht doch jemand traut und sagt, ah ja, wenn das so ausschaut, dann versuche ich das mal.
Ein riesiges Problem hast du angesprochen. Weil nämlich tatsächlich, wenn zum Beispiel jemand aufnimmt, eine Person oder zwei Personen, aber viele kommen, Familien eigentlich, zum Beispiel ein lesbisches Paar und Mama und drei Katzen dazu und noch ein Hund vielleicht. Mhm. Und dann ist das schon ein Problem für die Allergiker. Und dann ist es einfach ist schwer zu finden, eine, sagen wir mal, wenn jemand ein Haus hat oder so, vielleicht ein zwei Zimmer, das wäre eigentlich perfekt. Aber dann müssen sie natürlich auch nicht verzichten, sondern jemanden übergeben, die Katzen oder den Hund, weil der Gastfamilie hat Allergie dagegen und das wird nicht klappen einfach. Genau, und ja, und vor allem stell dir vor einfach die Situation, zu dir kommt ein Gast für eine Woche, ist zwar schön, für zwei Wochen, du denkst, es ist ein bisschen zu viel, Schätzchen, wir sind gute Freunde, aber willst du nicht nach Hause gehen und so weiter. Und hier ist das eigentlich, man weiß es nicht, wann ist der Krieg vorbei und wohin sollen sie. Das heißt, wir haben tatsächlich ein Konzept schon entwickelt, dass eigentlich eine Gastfamilie hat Zeit, sagen wir mal einen Monat oder so ungefähr. Und dann kann man sich überlegen, ob das klappt und alles passt, und weil das ist auch private Zone. Also viele zum Beispiel Gastfamilien haben eine Wohnung und ein Zimmer, sagen wir mal, geben sie für die Familie. Und das ist auch kompliziert manchmal, wenn es eine Badewanne ist. Also das ist alles so auf die Ebene, ganz einfache Ebene. Aber einfach das so vorzustellen, dass ein Monat mit dir lebt eine andere Familie, die, also eine andere Kultur, das kommt auch dazu. Genau, und deswegen, ja, das ist, sagen wir mal, ein Challenge nicht nur für uns, sondern auch für die Gastfamilien. Dann wir schon kommunizieren, dass das eigentlich die Gastgeber sollen auch eine Art von Hilfe bekommen, weil im Sinne von quasi, ja, also wie komme ich klar damit, soll ich tatsächlich diese Unterlagen für die vorbereiten, weil es ist nicht nur die Fläche, die sie quasi geben, das ist auch Kommunikation, weil die brauchen auch eine Art Unterstützung. Und viele Gastfamilien helfen auch dabei. Sie gehen ins KVR, sie gehen ins diese alle Ämter, wo sie alles hingeht. Da sind die Schlangen, manchmal muss man stehen. 4, 5, 6 Stunden und so weiter. Einsprachenvermittler zu finden und so weiter. Das ist viel Arbeit. Genau, nicht nur halt für München TFQR, sondern auch für die Gastfamilien. Und tatsächlich, das ist so mutig, wenn einige sich trauen. Also ich würde so sagen, es ist eigentlich nicht wirklich ein großes Problem, aber natürlich ist es Challenge, ja. Aber es ist auch angenehm, weil man fühlt sich beteiligt, man hilft einer Familie, genau. Und eigentlich alle Gastgeber, die wir kennen, sie sind auch dankbar und sagen quasi, so schön, dass ihr uns auch dieses Pärchen vermittelt haben. Wir fühlen uns auch beteiligt. Wir helfen jemandem. Mhm. Und das ist eine Art von Hilfe, die man vielleicht sich nicht wirklich vorstellen konnte am Anfang. Aber man war dabei, man hat sich gemeldet und per Instagram rufen wir immer auf die Leute quasi, wenn ihr helfen wollt, kommt erstmal vorbei, bekommt Gefühl, was ihr machen könnt und dann finden wir etwas. Mhm. Oder zum Beispiel, es gibt auch Ukrainer, die wir noch nicht getroffen haben, aber sie übersetzen für uns Post-Blogbeiträge ins Ukrainische aus dem Deutschen oder so.
Gibt es aktuell Treffen von Munich Kiew Queer irgendwo vor Ort regelmäßig oder seid ihr momentan sehr aufs Digitale? Also gibt es noch diese regelmäßigen Zusammenkünfte, wo ihr euch auch tatsächlich in Person trefft und wo man mal dazukommen kann?
Wir versuchen uns tatsächlich im Sub jetzt zu treffen öfter. Also gleich als es die Masken abgeschafft haben und dann diese Impfungen, Pflichten und so weiter, man darf jetzt irgendwie tatsächlich zusammenkommen. Genau, nächste Woche, ich weiß nicht, wann die Folge jetzt kommt, aber am Dienstag treffen wir uns im Zoom übrigens um 19.30 Uhr. Normalerweise dritte Woche im Monat am Dienstag Um 19.30 Uhr sind wir hier. Aber wie gesagt, wir haben eine Chatgruppe, wo wir uns quasi verabreden, wer kann und für wen, wie ist es besser. Und dann entscheiden wir spontan, nee, wir treffen uns online, weil 5 Leute sind im Urlaub. Und dann können sie nur aus irgendwelchem anderen Land.
Wie erreicht man Kiew quer, wenn man jetzt man euch kann, kontaktieren ja, genau. möchte?
Richtig, also alle Wege sind gut. Es gibt Instagram-Profil, München Kiew quer. Einfach direkt Nachricht schicken, genau, wir beantworten. Es gibt mehrere Leute, die eigentlich das manchmal, sieht man die Nachricht nicht mehr, weil es einfach neu kommen und so weiter. Nichtsdestotrotz, es wird zu 90% alles beantwortet, also zumindest geschaut und so weiter. Es ist tatsächlich viel. Es gibt info@münich, Kiew, ich kann das auch nicht aussprechen.
Wir verlinken es in den Shownotes, gar kein okay. Problem.
Genau, nee, aber München Kiew Queer, das ist auch kompliziert Queer, auszusprechen. Ja, ja MKQ sage ich immer, das ist einfacher. Genau, .org, das kann man auch per E-Mail erreichen, aber es gibt die Wege. Ich würde so sagen, ich kenne eine Person, die glaube ich, einmal hat sie eine E-Mail geschickt, dann hat wahrscheinlich jemand das übersehen, dann hat sie einen Monat später noch etwas geschickt, entweder auf dem Instagram oder so, aber vielleicht niemand war online oder so, keine Ahnung in der Zeit. Und dann hat sie gesagt, ja okay, gut, wenn niemand antwortet, dann komme ich nicht.
Also ihr seid so busy, man soll sich nicht davon entmutigen lassen, wenn mal nichts zurückkommt, sondern dann halt nochmal schreiben oder mal gucken.
Ja, das heißt, ja.
Das kann halt passieren.
Genau, ne? Und vielleicht diese Person will gerne auch alle diese sozialen Netzwerke betreuen. Also gerne, weil nämlich tatsächlich wir sind alle ehrenamtlich und niemand hat eine so Stelle, wo man quasi jeden Tag 2 Stunden dafür verbraucht. Gerne, gerne, wenn jemand Zeit hat, könnte man theoretisch tatsächlich das auch machen.
Haben wir noch Fragen? Tja, wie kommen wir da raus? Ich habe eine kleine, naja, ich will nicht sagen witzige Geschichte, aber eine seltsame Skurrilität, die auf der einen Seite schön ist und auf der anderen Seite aber auch tief blicken lässt. Wer von euch hat schon mal von der Einhornbrigade gehört? Bei dir weiß ich's, du hast glaube ich schon mal gehört, oder? Nein?
Einhornbrigade.
Einhornbrigade.
In München?
Nein, das ist in der Ukraine. Das ist in der Ukraine. Es gibt in der Ukraine die sogenannte Einhornbrigade. Das ist eine Gruppe von schwulen Männern in der Ukraine, die sich zusammengeschlossen hat zu einer Brigade. Tatsächlich sogar ein eigenes Abzeichen hat, auf dem tatsächlich ein Einhorn aufgestickt ist und Flammen, glaube ich, alles sehr martialisch, die gesagt haben, wir ziehen mit in den Krieg, wir kämpfen mit. Und ich war zuerst total irritiert, als ich das gesehen habe. Erstens, weil, warum gerade in dieser Formation, also warum nicht wo anschließen oder so? Und beim zweiten drüber nachdenken und einen Artikel, den ich gelesen habe, und den verlinken wir hier auch dann, da hat einer von den Menschen sich dort erklärt und hat gemeint, wir kämpfen dafür, dass wir das, was wir hier sein können, nämlich schwule Männer, weiterhin sein können. Nämlich wenn wir jetzt hier unter Putins Regime leben würden, könnten wir das nicht mehr. Und deswegen kämpfen sie, so habe ich es zumindest verstanden in der Aussage, unter dem Symbol des Einhorn als schwules Symbol. Das ist natürlich total bitter, aber natürlich auch etwas Bemerkenswertes und auch irgendwie auch Schönes, aber auch ganz bitter. So, das.
Ich konnte dazu sagen, dass ich den Namen einfach nicht gekonnt habe.
Einhornbrigade. Aber ja, die Geschichte kennst du.
Tatsächlich, denn okay. Die Geschichte kenne ich. Und zwar, es gibt eine Kolonne in der Kiew Pride, die eigentlich als Militär sich erklären und eigentlich mitgelaufen sind. Und das für mich war quasi, ja, Militär-Regenbogen quasi, aber nicht wirklich als Einhornbrigade. Und jetzt weiß ich den Namen.
Was heißt ein Einhorn auf Russisch?
Jedinarok, aber ich glaube, auf Ukrainisch sollte es irgendwie anders dann, bestimmt irgendwie anders wird es gesagt. Mich interessiert das eigentlich. Wahrscheinlich Edinorik oder so. Aber ich
google mal schnell, wir können das nachher schneiden, dann wirkt das so, als hättest du das ganz schnell gefunden.
Genau, und jetzt kommt das Rätsel. Ich bin gespannt. Jedinorik. Jedinorik, genau.
Jedinorik.
Jetzt richtig auf Ukrainisch ausgesprochen. Jedinorich. Genau, Jedinorich. Gott. Also, mich verwirrt immer, dass ich die kyrillische Buchstaben eigentlich auf Russisch ausspreche, aber ukrainische Aussprache ist anders und deswegen muss ich dann auch ukrainisch aussprechen. Jedinorich.
Also, ich finde, dass das Wort Einhorn auf Ukrainisch sehr schön klingt.
Ja.
Es ist auf jeden Fall ein, glaube ich, ein schönes Schlusswort. Einhorn oder
Jedinorich.
Wunderschön. Dann, ich würde sagen, wir machen mal zu. Vielen lieben Dank, dass du heute da warst, Kamil, und auch vor allem vielen Dank für dein Engagement bei Munich Key Queers oder einfach danke an das ganze Team. Und auch an alle, die jetzt die spenden, die sich engagieren und auch diejenigen, die diesen Podcast hören, würde ich sagen. Ich hoffe, diese Folge, naja, hat euch gefallen in der Art und Weise, wie man das so sehen kann und war informativ für euch und hört uns gerne weiter, auch die anderen Folgen. Dann bis zum nächsten Mal.